Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Das sind unsere Themen. Zehntausende gehen in Ägypten auf die Straße für den Wandel.
We have to stop whining and, you know, crying on the idea that we are too weak. We have to address more the people in the streets. We have to talk with them.
Weniger jammern, mehr auf die Menschen zugehen, das fordert diese junge Frau, auf dass die Revolution wieder Auftrieb erhalte. Was Dänemark durchboxt, hat Norwegen fast unbemerkt wieder eingeführt, Polizeikontrollen an der Grenze. Dann belegt eine Studie, die Finanzkrise hat viele Menschen in der EU in den Selbstmord getrieben.
Es ist schon auffallend, wie rasch eigentlich die Suizidraten jetzt reagieren auf eine ökonomische Verschlechterung.
Psychiatrieprofessor und Autor Daniel Hell im Gespräch. Und schließlich zeigt die Reportage aus Afghanistan, in welch unglaublichem Dickicht Milliarden von Dollar hängen bleiben und verschwinden. Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Simon Fatzer. Zuerst jetzt aber Ursula Furgle, sie hat die Nachrichten des Tages.
Auf dem Tahrirplatz in Kairo und in anderen ägyptischen Städten haben zehntausende Menschen für raschere Reformen demonstriert. Auch in anderen ägyptischen Städten gab es Demonstrationen, bei denen Reformen und eine schnellere strafrechtliche Verfolgung früherer Regierungsmitglieder verlangt wurden. Die meisten politischen Parteien und Gruppierungen, darunter auch die Muslimbruderschaft, unterstützten den Aufruf zu den Protesten. Auch in Syrien gab es Proteste für Reformen und mehr Demokratie. Syrische Menschenrechtler sprachen von über 450.000 Demonstranten. Sie versammelten sich gemäß der Agentur Reuters in der Stadt Hama, um gegen Präsident al-Assad zu protestieren. Die Botschafter der USA und Frankreichs hätten sich in die Stadt begeben. Die Stadt Hama gilt als eine der Hochburgen der Gegner von al-Assad. Laut der syrischen Organisation für Menschenrechte sollen Sicherheitskräfte dort diese Woche 22 Menschen getötet haben. Der britische Premierminister David Cameron gerät wegen des Abhörskandals beim Boulevardblatt News of the World unter Druck. Die Polizei hat seinen ehemaligen Kommunikationschef Andy Coulson festgenommen. Coulson war bis vor einem halben Jahr enger Mitarbeiter des Regierungschefs und davor Chefredakteur von News of the World. Die Sonntagszeitung wird übermorgen eingestellt. Journalisten sollen illegal Handys angezapft haben, etwa von Verbrechensopfern und Prominenten. Premierminister Cameron hat inzwischen angekündigt, er wolle die Presse in Zukunft besser regulieren. In Belgien hat Elio Di Rupo, der eigentlich eine neue Regierung bilden sollte, König Albert den Rücktritt angeboten. Di Rupo ist französischsprachiger Sozialist. Er hatte Vorschläge eingebracht für Regierungsverhandlungen, die die flämischen Nationalisten gestern Abend aber ablehnten. Somit rücken Neuwahlen immer näher. Belgien ist seit gut einem Jahr regierungslos, weil sich die Parteien des reichen Flandern und des ärmeren Wallonien nicht einigen können. In den USA ist die Arbeitslosenquote im Juni von 9,1 auf 9,2% gestiegen. Insgesamt waren damit gut 14 Millionen Arbeitslose registriert. Am stärksten seien junge Menschen von der Arbeitslosigkeit betroffen, teilte das US-Arbeitsministerium mit. Dieses gab zudem bekannt, dass im letzten Monat 18.000 neue Arbeitsstellen geschaffen worden seien. Deutlich weniger, als Ökonomen erwartet hatten. In der Schweiz waren Ende Juni gut 110.000 Arbeitslose registriert. Die Arbeitslosenquote sank vom Mai zum Juni von 2,9 auf 2,8%, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft, das SECO, mitteilt. Das ist die tiefste Quote seit 2,5 Jahren. Es erklärt den Rückgang vor allem mit konjunkturellen und saisonalen Gründen. In der Schweiz sind die Kauf- und Mietpreise für Wohnungen und Häuser in den letzten 5 Jahren im Durchschnitt um 12% gestiegen. Das hat eine Untersuchung im Auftrag des Bundesamtes für Wohnungswesen ergeben. Am stärksten stiegen die Preise in der Genfersee-Region mit bis zu 30%. Teurer wurden vor allem Mietwohnungen im oberen Preissegment. Die Lage auf dem Wohnungsmarkt habe sich im vergangenen Jahr leicht entspannt, heißt es in der Studie. Die Zuwanderung sei zurückgegangen, zudem waren im vergangenen Jahr 67.000 Wohnungen im Bau. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat 2 Beschwerden gegen das Schweizer Minarettverbot für ungültig erklärt. Die Beschwerdeführer hätten nicht nachweisen können, dass sie in nächster Zeit eine Moschee mit einem Minarett bauen wollten. Damit seien sie keine Opfer des Verbots. Die muslimischen Beschwerdeführer hatten sich auf die Religionsfreiheit und das Diskriminierungsverbot berufen. In Florida ist die letzte US-Raumfähre gestartet. Die Atlantis hob vor gut einer halben Stunde vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral ab. Sie bringt Vorräte zur Raumstation ISS. An Bord befinden sich 4 Astronauten. Die USA wollen die Space Shuttles langfristig durch Raumschiffe ersetzen, die über eine größere Reichweite verfügen. Tennis. Die Schweiz ist im Davis Cup gegen Portugal mit 1:0 in Führung gegangen. In Bern schlug Stanislas Wawrinka Federico Schill in 3 Sätzen 7:5, 6:3 und 6:4. Das 2. Einzel zwischen Roger Federer und Rui Machado ist im Gang. Beim wichtigsten Schweizer Börsenindex SMI kommt es zu einem Wechsel. Künftig wird nicht mehr Lonza, sondern Givaudan im Swiss Market Index vertreten sein. Dies teilte der Schweizer Börsenbetreiber SIX mit. Im SMI sind die größten 20 Schweizer Unternehmen vertreten, gemessen an der Kapitalisierung und am Börsenhandelsumsatz in Zürich. Der Wechsel von Lonza zu Givaudan tritt im September in Kraft. Damit zu den Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.153 Punkten, minus 0,9%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.610 Punkten, minus 0,9%. Der Euro wird zu einem Franken 19,44 gehandelt, der Dollar zu 83,83 Rappen. Das Wetter. Am Abend gibt es vor allem in den Bergen und im Süden einige Schauer oder Gewitter. Morgen ist es im Flachland oft sonnig. In den Bergen und im Süden ist es bewölkt. Es gibt einige Schauer oder Gewitter. In der Nacht auf Sonntag regnet es möglicherweise auch wieder im Flachland. Die Temperatur steigt auf 25 bis 29 Grad. Am Sonntag ist es in der ganzen Schweiz wechselnd bewölkt. Örtlich gibt es Regen und Gewitter. Es bleibt feuchtwarm bei 25 bis 30 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News und mit diesen Themen geht's hier weiter. Der ägyptischen Revolution ist der Rückenwind abhanden gekommen, die Idee aber bleibt. Norwegen macht auf Dänemark nur viel leiser, es kontrolliert die Grenzen. Der ökonomische Schock hat vielen Menschen in der EU den Lebenswillen genommen, ein Gespräch. Dann, Jugendliche in der Schweiz lernen das finanzielle ABC, Geld als Schulfach.
Ich weiß jetzt vielleicht ein bisschen, wie damit umzugehen. Ich hoffe es, ich weiß noch nicht, so viel Geld habe ich noch nicht.
Und schließlich Korruption Version Afghanistan.
La première chose qu'un politicien afghan comprend et défend, c'est l'intérêt personnel.
Die Politiker sind sich selbst am nächsten, sagt ein Politiker. Die Reportage aus Afghanistan hier im Echo der Zeit. Diese Sendung gibt es auch für unterwegs als Podcast, auch im Abonnement unter drs.ch. Die Freitagsdemonstrationen auf dem Tahrirplatz in Kairo und in anderen ägyptischen Städten waren für den Sturz des Diktators Hosni Mubarak zentral. Das war vor 5 Monaten. Jetzt sind erneut Zehntausende auf die Straße gegangen. Sie ärgern sich über den Militärrat, der regiere über die Köpfe der Bürger hinweg, verrate die Werte und Forderungen des Aufstands und vor allem habe er die Strukturen des alten Regimes noch nicht überwunden. Nahost-Korrespondentin Irene Meyer hat einige der Demonstrantinnen in Kairo getroffen.
Jeanette war von Anfang an dabei. Die 30-jährige Journalistin hat den Tahrirplatz während des Aufstandes praktisch nie verlassen und sie war euphorisch, als Hosni Mubarak am 11. Februar stürzte. Heute aber fragt sie nachdenklich, war alles umsonst? In der letzten Zeit habe sie manchmal die Verzweiflung gepackt. Waren wir so naiv, frage sie sich heute. Wir machten die Revolution, dann standen wir da und staunten und wussten nicht, was nun. Dann boten wir diese Revolution den Generälen an, wie ein Geschenk einem guten Onkel. Nimm es und gib Acht darauf, sagt Jeanette und schüttelt den Kopf. Doch wir hatten gar keine Alternative. Wir waren eine Masse von Leuten, total unorganisiert. Die andere Seite aber sei bereit gewesen.
Janet ist heute mit unzähligen anderen auf den Straßen Kairos und anderen Städten in Ägypten, um zu protestieren wie zu Zeiten des Aufstandes. Heute aber gegen den guten Onkel und seine Armee. Der regierende Militärrat und sein Chef General Tantawi haben den Kredit, den die aufständischen Bürger ihnen gegeben haben, verspielt. Auch bei Mustafa. Dies war mein Bruder, sagt Mustafa und zeigt auf das große Foto, das er um seinen Hals trägt. Mohammed erschossen am 28. Januar auf dem Tahrirplatz in Kairo während des Protestes. Er wisse, wer die Täter seien, doch ihr Prozess sei ausgesetzt worden. Die Polizisten, die Mohammed ermordet hätten, seien auf freiem Fuß, sagt Mustafa. Wo ist die Gerechtigkeit, fragen mit Mustafa heute sehr viele Ägypter. Nur ein einziger kleiner Polizist wurde in Abwesenheit verurteilt, sonst wurde bis heute keiner der mutmaßlichen Täter zur Rechenschaft gezogen. Und die Prozesse gegen die hohen Verantwortlichen werden verschleppt, wie beispielsweise jener gegen den ehemaligen Innenminister El Adli. Er hatte das Oberkommando über die Geheimpolizei während des Aufstandes. 850 oder mehr Tote, 6000 Verwundete und unzählige Verhaftete. Diese Zahlen benennen den Preis, den die Bürger zahlten für den Sturz von Mubarak. Doch die Opfer, die Helden, werden von den Regierenden ignoriert. Keine Gerechtigkeit, keine Kompensation, das verletzt und macht wütend. Das alte Regime und die ganze Struktur des Despoten Mubarak seien immer noch intakt, sagen die Aktivisten. Ungeniert führen sie ihre korrupten Geschäfte weiter, arrogant sitzen sie auf den Ministersesseln, sagt der Bauer Ahmed aus dem Nildelta. So euphorisch und glücklich sei er gewesen, als Mubarak stürzte. Aber jetzt, so sagt er nachdenklich, jetzt sei alles so schwierig. Streiks würden verboten, immer noch gäbe es keinen Minimallohn für die Armen. Kritische Journalisten würden festgenommen. Jeanette benutzt ein Bild. Der Kuchen sei klein und hinter den Kulissen seien die immer noch Mächtigen bereits am Verteilen. Die Militärs, das alte Regime und die islamistischen Muslimbrüder. Die Muslimbrüder haben sich zwar in letzter Minute dem heutigen Protest angeschlossen, aber sie agieren seit dem Mubarak-Sturz in einer Weise, die die Protestbewegung schwächt. Obwohl die meisten zivilen und säkularen Kräfte dringend eine Verschiebung der für den September geplanten Parlamentswahlen verlangen, beharren die Islamisten auf dem Termin, da sie sich ein großes Stück der Macht versprechen. Auch dies ein Grund, weiter zu kämpfen für ein demokratisches Ägypten, sagen sich viele. Der Kampfgeist der Aktivisten und Bürger hat nicht nachgelassen in den letzten 5 Monaten. Ernüchterung fördert auch rationales Reagieren.
We have to stop, you know, whining and, you know, crying on the idea that we are too weak and.
Wir sollten nicht weinen und jammern, sagt die junge Studentin Maisoun bestimmt. Sie hat die Revolution in Alexandria miterlebt, das erste Kapitel der Revolution, wie sie betont. Jetzt müssten weitere folgen. Die Generäle und die Vertreter des alten Regimes forderten die Ägypter geradezu heraus.
Irene Meyer aus Ägypten. Die Dänen haben ein Tabu gebrochen, dass sie die Grenzen wieder kontrollieren am dänisch-deutschen Übergang bei Flensburg, sorgt seit Wochen für Aufregung. Denn es wirkt für viele wie ein direkter Angriff auf die europäische Idee der Reisefreiheit. Kaum einer schaut aber nach Norwegen, das zwar nicht zur EU, wohl aber wie die Schweiz zu Schengen gehört. Still und leise hat das Land schon vor Monaten damit begonnen, seine Grenzen wieder stärker zu kontrollieren. Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann.
Vor der vierspurigen Brücke über den Svinesundfluss, die Schweden mit Norwegen verbindet, stauen sich die Autos und Lastwagen über mehrere Kilometer. Noch im letzten Sommer herrschte hier freie Fahrt, gehören doch sowohl Schweden wie auch Norwegen seit 10 Jahren dem Schengener Abkommen an. Das die generellen Personenkontrollen entlang der nationalen Grenzen abgeschafft hat. Ohne viel Aufhebens hat Norwegen im letzten halben Jahr seine Kontrollen gleich hinter der Grenze deutlich verschärft. Personenkontrollen, die von Polizisten durchgeführt werden, gehören nun plötzlich zum Alltag. Mit den entsprechenden Verzögerungen beim Grenzübertritt, wie die Polizeichefin der grenznahen Provinz Østfold, Beate Gangås, in dieser Woche im norwegischen Fernsehen erklärte. Ja, wir haben die Personenkontrollen hier in Svinesund wieder eingeführt. Damit entlasten wir die Arbeit unserer Kollegen im Hinterland, sagt Gangås und verweist auf die mehrere Dutzend, meist papierlosen Personen, die jeden Tag aufgegriffen und gleich wieder abgeschoben werden. Im Unterschied zu Dänemark, wo mit viel politischem Lärm die Reisefreiheit innerhalb Europas in Frage gestellt worden ist, hat Norwegen diese neuen Kontrollen nicht direkt an der Grenze eingeführt und damit zumindest vorerst Komplikationen mit den skandinavischen Nachbarn vermeiden können, mit denen seit 1954 ein gegenseitiges Passabkommen gilt. Stattdessen stehen nun nur ein paar Meter dahinter mobile Polizeistationen, in denen die Identität der Einreisenden überprüft werden kann, wie ein Beamter demonstriert. Mit diesen Computern haben wir Zugriff auf alle relevanten Datenbanken innerhalb Norwegens und dem Schengener Raum, erklärt der Polizeibeamte. Für den sozialdemokratischen Justizminister Knut Sturberget sind die verstärkten Polizeikontrollen ein sinnvoller Weg, zwar an Schengen festzuhalten, aber gleichzeitig die Reisenden entlang der Grenzen effizienter kontrollieren zu können. Nicht zuletzt wegen diesen Maßnahmen ist die Zahl der Asylgesuche in den letzten 8 Monaten um fast die Hälfte zurückgegangen, betont Justizminister Sturberget. Denn Norwegen kommt dabei entgegen, dass mehr als die Hälfte aller Grenzübertritte auf dem Landweg an der Svinesundbrücke erfolgen. Entlang der restlichen gut 1500 Kilometer langen Landgrenze zum EU-Land Schweden reisen hingegen kaum Nicht-Skandinavier ein. Die besondere geografische Lage gibt Norwegen im Unterschied zum EU-Mitgliedstaat Dänemark eine gewisse Handlungsfreiheit bei den polizeilichen Kontrollen. Obwohl beide Länder auf mehr Kontrollen setzen, steht aber zunächst nur Dänemark im Scheinwerferlicht. Brüssel will nur das dänische Vorgehen unter die Lupe nehmen, nicht aber jenes des Schengen-Mitgliedlandes Norwegen.
Die Finanzkrise hat das Leben vieler stark verändert, aber sie hat auch viele das Leben gekostet. Die Anzahl der Selbsttötungen ist in Europa zwischen 2007 und 2009 angestiegen und das, nachdem sich in den Jahren davor immer weniger das Leben genommen hatten. Länder mit besonders großen Problemen wie Griechenland und Irland hatten auch eine besonders starke Zunahme der Suizide um bis zu 17%. Zu diesem Schluss kommt ein Forscherteam aus den USA und Großbritannien. Ich sprach darüber mit Daniel Hell. Er war lange Professor für klinische Psychiatrie an der Universität Zürich, ist jetzt an der Privatklinik Honeck in Meilen und hat zahlreiche Bücher verfasst. Meine erste Frage an Daniel Hell: Wenn sich so viele Menschen mehr das Leben nehmen und das nur die Spitze des Eisbergs ist, dann steht es um die mentale Gesundheit der Europäer wohl sehr schlecht.
Suizidraten sind ein Indikator, ein Hinweis darauf, wie es einer Bevölkerung geht, aber es ist natürlich nur einer von vielen Hinweisen. Aber immerhin, es ist schon auffallend, wie rasch eigentlich die Suizidraten jetzt reagieren auf eine ökonomische Verschlechterung.
Jetzt ist es ja so, dass wenn wir Finanzkrise haben, dann steigt auch die Arbeitslosenquote, es geht den Menschen schlecht, offenbar wurden in dieser Zeit auch mehr Medikamente verschrieben, die Menschen nehmen sich auch eher das Leben, das klingt irgendwie verständlich, dass das so ganz direkt zusammenhängt.
Ja, das ist auch verständlich und es gibt auch sehr viele Hinweise aus früheren Untersuchungen, dass eben die Arbeitslosigkeit beispielsweise immer in der Geschichte die Suizidrate erhöht. Das war so in der großen Depression 1929 bis 1933, das war auch so etwas weniger ausgeprägt in der Ölkrise 1973 bis 1975. Und man kann tatsächlich die Suizidrate korrelieren, also in Zusammenhang bringen mit der wirtschaftlichen Stabilität.
Allerdings scheint dann doch weniger klar, offenbar haben sich viele bereits das Leben genommen, bevor die Arbeitslosigkeit dann anstieg, zum Beispiel in Griechenland, bevor die große Entlassungswelle kam.
Ja, die Verunsicherung beginnt ja eigentlich vor dem Zeitpunkt, wo jemand entlassen ist. Das spricht überhaupt nicht gegen einen engen Zusammenhang von Arbeitslosigkeit und Suizidrate.
Wird denn der Leidensdruck in der modernen Leistungsgesellschaft, sage ich jetzt mal, auch immer größer?
Ja, so würde ich es nicht sagen. Also wenn wir die Suizidrate als einer der Indikatoren für die Lebensschwierigkeiten eines Menschen nehmen, so ist es ja so, dass eigentlich bis 2007 die Suizidrate immer gesunken ist, die letzten 10 Jahre. Man kann das nicht so kurz schließen.
Nun reagieren ja nicht alle Gesellschaften und alle Kulturen gleich auf solche ökonomischen Schocks. Gibt es da ein Nord-Süd-Gefälle oder was stellen Sie da für Unterschiede fest?
Neben sozioökonomischen Problemen gibt es ganz andere Einflüsse. Also interessanterweise hat auch in dieser Studie sich gezeigt, dass beispielsweise ein Land mit relativ starker sozialer Integration, auch mit einem starken sozialen Netz als andere, Österreich, eben kein Anstieg der Suizide auch in der Krise jetzt stattgefunden hat. Offenbar gelang es in Österreich dank dieser sozial stärkeren Sicherheit, die Probleme auch ein Stück weit aufzufangen. Also soziale Verwurzelung ist ein ganz wesentlicher Faktor. Religion, natürlich spielt die Gesundheit, die körperliche und insbesondere die seelische Gesundheit hinein. Jemand, der eben schwerer depressiv reagiert, ist natürlich auch vermehrt gefährdet, sich zu suizidieren oder also mindestens Suizidideen zu haben.
Daniel Hell, welche Schlüsse kann denn die Gesellschaft, können die Staaten daraus ziehen, wenn die Menschen diese letzte ökonomische Krisenzeit so schlecht bewältigt haben?
Ja, es zeigt einfach, wie wesentlich das ist, dass wir nicht nur gleichsam auf Konkurrenz machen, nicht nur auch den ökonomischen Erfolg so hoch werten, sondern dass es halt ganz wesentlich ist, dass eine Gesellschaft auch soziale Sicherheit bietet, dass sie ein Netz anbietet, insbesondere dann, wenn es einem Menschen schlecht geht, um ihn aufzufangen. Es braucht auch Ansprechpartner, sind natürlich Angehörige, aber es müssen oft auch professionelle Ansprechpartner sein, die dann eben auch leicht zu erreichen sind in der Krise. Es braucht eben auch in unserer Gesellschaft eine größere Akzeptanz von psychischen Schwierigkeiten, eine Entstigmatisierung dieser Problemkreise. Es braucht sicher noch eine bessere Kenntnis depressiver und anderer psychischer Störungen, um eben den Menschen, wenn sie dann in Krise kommen, und man kann ja das nicht ausschließen, dass sie dann eben besser verankert sind.
Das war Daniel Hell. Er war lange Leiter der Psychiatrischen Universitätsklinik in Zürich und ist Mitglied der Ethikkommission. Hier im Echo der Zeit berichten wir jetzt über Geld. Junge Schweizer lernen damit umzugehen, und einige Afghanen beweisen, dass sie darin kein Vorbild sind. Das neueste Handy, inklusive teurem Abonnement, versteht sich, flotte Klamotten und ein schnelles Bike. Die Konsumwelt ist schon verführerisch, das Taschengeld schnell mal weg. Fast jeder zweite Jugendliche lebt so über seine Verhältnisse und rutscht in die Schulden, bevor er richtig Geld hatte. Nun soll ein neues Schulfach Kinder und Jugendlichen schon in der Primar- und Sekundarschule den Umgang mit Geld beibringen. Bevor es breit eingeführt wird, steht es in einigen Klassen schon auf dem Stundenplan, zum Beispiel in Thun. Klaus Bonanomi war dort.
Im Lengas-Schulhaus in Thun befassen sich schon die Neuntklässler mit Geld und Wirtschaft.
Wer von euch erstellt denn ein Budget für seine Ausgaben? Severin, machst du das?
Nein, ich
bin nur so. Bei größeren Ausgaben.
Klassenlehrer Marcel Müller holt die Schülerinnen und Schüler in ihrem Alltag ab, bei ihrem Umgang mit dem Sackgeld oder dem Ferienverdienst zum Beispiel. Gruppenweise diskutiert die Klasse 9c danach über die Bedeutung des Geldes. Und schon bald entwickelt sich in der einen Gruppe eine politische Debatte.
Jetzt die Bauern hier unterstützt werden, dann kann man Milch in der Schweiz kaufen.
Das ist schon teuer, wenn man ausnehmen muss, importieren.
Nein, es ist
ja, billiger.
Und dann wäre einfach Bauern arbeitslos.
Billige Lebensmittel importieren oder die einheimischen Bauern unterstützen, was ist wirtschaftlich sinnvoller, was ist ökologischer? Eine zweite Gruppe fragt nach der Funktion des Geldes.
Geld ist wichtig.
Also um das Geld?
Ja.
Also es geht vor allem um Non-Profit-Organisationen, die trotzdem Geld...
Ja, sie wollen zwar nicht verdienen, aber Geld machen sie gleich, weil ohne Geld geht nichts.
Schön formuliert.
Ja.
Ohne Geld geht nichts. Und deshalb, sagt Klassenlehrer Müller, deshalb sei es richtig und wichtig, in der Schule darüber zu sprechen, auch wenn es dafür noch gar kein eigenes Schulfach gäbe.
Es gibt natürlich sehr viele Synergien, sagen wir aus der Hauswirtschaft, in Geografie, es hätte aber auch über Geschichte gehen können. Zudem ist der Anspruch gegeben, dass man Sachen verbinden sollte, verschiedene Sichtweisen und der Blick aufs Geld ist da optimal.
Geld, das sei durchaus auch für seine Neuntklässler schon ein Thema, die in diesen Tagen die Schule beenden.
Wichtig ist, dass die Ziele eben in ihrem Bereich sind. Das heißt, ich kann nicht mit Ihnen anschauen, wie kann man eine Unternehmungsstrategie auf Geld auslegen oder wie könnte das funktionieren. Nein, es muss Sie betreffen, indem man Sie eben fragt, ja, was kriegt denn ein Lehrling im ersten Lehrjahr oder gibt man denn etwas Geld zu Hause ab?
So wie Marcel Müller begrüßt auch der oberste Schweizer Lehrer Beat Zemp die Idee grundsätzlich, dass sich schon die Volksschule um die finanzielle Bildung von Kindern und Jugendlichen kümmern soll.
Die Einstellung zu Finanzfragen, die passiert eigentlich schon in der Primarschule. Und deswegen muss die Schule sich dieses Themas annehmen.
Sagt Zemp, der Präsident des Dachverbandes der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer. Jugendliche kämen heute schon früh mit Geldfragen in Kontakt, so Zemp. Und laut Schätzungen seien 4 von 10 Schweizer Jugendlichen verschuldet. Hier müsse und könne die Schule Gegensteuer geben.
Es geht im Wesentlichen darum, dass man den eigenen Umgang mit Geld, mit Konsum, aber auch mit Ressourcen, dass man das hinterfragt, dass man auch in diesem Bereich die Erkenntnisse, die man aus der Wirtschaft hat und die Erkenntnisse, die man aus Studien hat, reflektieren kann mit den Schülerinnen und Schülern, damit sie ihr eigenes Verhalten steuern können.
Wer noch nie etwas vom Zins und Zinseszins gehört habe, könne leicht übervorteilt werden. Und nicht nur das. Das Wissen um den Umgang mit Geld sei Voraussetzung dafür, dass die jungen Menschen zu kritischen Konsumentinnen und mündigen Staatsbürgern würden, meint Zemp. Und auch für den Thuner Klassenlehrer Marcel Müller ist dies das Ziel.
Dass sie selber lernen, Entscheide zu treffen, sei das in politischer Hinsicht, sei das in familiärer Hinsicht später, und selber Kriterien dafür zurechtlegen. Also sie sollen zu kritischen Konsumenten oder auch zu Gesellschaftsbürgern, die zuerst überlegen, bevor sie handeln. Das wäre eigentlich schon das Ziel.
Und Lehrerpräsident Zemp ergänzt, es dürfe keinesfalls nur darum gehen, wirtschaftstauglichere Schulabgänger zu produzieren.
Die Wirtschaft hat schon immer Einfluss genommen auf die Lehrpläne. Das ist auch okay so, aber es ist nicht der einzige Player. Also Bildung ist mehr als einfach nur Wirtschaftstauglichkeit. Es geht darum, das zu entwickeln, was in einem Mensch angelegt ist. Und das kann durchaus auch im musischen Bereich, im sportlichen Bereich sein oder sonst irgendwo.
In der jetzigen Diskussion um den neuen Lehrplan 21 müsse deshalb geklärt werden, welchen Stellenwert das Thema Geld und Wirtschaft einnehmen solle. Und zwar ohne, dass es andere Fächer wie Handarbeiten oder Musik aus dem Lehrplan verdränge.
Dies muss politisch diskutiert und gesellschaftlich diskutiert werden. Und ich bin natürlich schon der Meinung, dass Pestalozzi nicht ganz Unrecht hat, wenn er sagt, es braucht eine ausgewogene Erziehung von Kopf, Herz und Hand. Und ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass man jetzt die musischen Fächer oder Sport ersetzen soll oder gar abschaffen soll. Es ist eine Frage des Verhältnisses.
Wie auch immer diese Diskussion ausgeht, die Klasse 9c aus Thun hat jedenfalls schon einiges gelernt. Zum Beispiel,
dass man sich früh genug mal mit dem Finanziellen auseinandersetzen sollte und auch vorsorgen, weil vielleicht dann eine Säule oder so ist vielleicht dann nicht mehr da, wenn wir sie bräuchten, wenn wir alt sind.
Sagt Rachel. Und Dominik ergänzt,
ich weiß jetzt schon, ich habe ein Vorwissen, vielleicht ein bisschen wieder mit umzugehen. Ich hoffe es, ich weiß noch nicht, so viel Geld habe ich noch nicht.
Die 9C aus dem Thuner Lenggass-Schulhaus, Klaus Bonanomi hat sie besucht. Seit 10 Jahren kämpfen die NATO-Truppen jetzt schon in Afghanistan gegen die Taliban und seit 10 Jahren fließen auch schon Milliarden ausländischer Gelder in das Land. Und trotzdem ist Afghanistan nach wie vor eines der ärmsten Länder der Welt. Viele Afghanen sind denn auch überzeugt, die Taliban sind gar nicht das wahre Problem, viel schlimmer ist die Korruption. Karin Wenger war in Afghanistan.
Die Wut steht den Männern, die an diesem Morgen vor dem Parlamentsgebäude in Kabul warten, ins Gesicht geschrieben. Die Politiker hätten viel versprochen, aber nichts gehalten, sagen die Afghanen. Jeder ist mit einem persönlichen Anliegen gekommen und hofft, bei einem Politiker Gehör zu finden. Eine Studentin will einen Studienplatz, der Leiter einer Invalidengruppe mehr Geld für die Minenopfer. Und ein Stammesältester sagt, zwei seiner Söhne seien im Gefängnis. Die Polizei habe gesagt, sie und ein paar andere Männer hätten Bomben gelegt. Die anderen seien wieder freigekommen, nachdem sie gezahlt hätten. Aber er habe das nötige Geld nicht. Deshalb sei er hier, damit ihm ein Parlamentarier helfe, seine Söhne aus dem Gefängnis zu holen. Dann kommt Bewegung in die kleine Gemeinschaft am schwer bewachten Parlamentseingang. Bashir Dost, ein Parlamentarier und ehemaliger Präsidentschaftskandidat, fährt vor. Bevor er im Gebäude verschwindet, hört er sich die Anliegen der Bittsteller an. Obwohl er selbst Politiker ist, hat er wenig freundliche Worte für seinesgleichen übrig.
La première chose qu'un politicien afghan comprend et défend, c'est l'intérêt personnel.
Bei afghanischen Politikern stünden die persönlichen Interessen immer an erster Stelle, gefolgt von familiären, ethnischen und religiösen Interessen. Erst ganz am Schluss, wenn überhaupt, gehe es um die nationalen Interessen. Fawzia Koofi, eine andere Parlamentsabgeordnete, sagt, Korruption wuchere wie ein Krebsgeschwür.
Corruption is unfortunately it's a cancer which is eating everything in Afghanistan. Especially when
die Korruption vernichte alles im Land. Es sei unmöglich, ohne Schmiergelder ein Geschäft abzuwickeln. Am schlimmsten sei es in den Ministerien, wo das internationale Geld hinfließe. Und im Parlament sei es gang und gäbe, dass sich die Minister die Stimmen der Abgeordneten erkauften. Laut einer Umfrage der Vereinten Nationen finden heute 60% aller Afghanen, dass Korruption das Hauptproblem ihres Landes sei, nicht die Taliban. Carolina Olofsson von der Antikorruptionsorganisation Integrity Watch Afghanistan macht die internationale Staatengemeinschaft für die frappante Korruption im Land mitverantwortlich.
$52 billion have been poured in since 2001.
52 Milliarden Dollar seien seit 2001 aus dem Ausland, vor allem aus Amerika, nach Afghanistan geflossen. Wer so viel Geld ohne genaue Kontrolle in ein Land pumpe, sei mitverantwortlich für die Korruption. Diese sei vor allem im Wiederaufbau frappant.
So when people say there is a lot of corruption in Afghanistan, yes, true, but look at the cash flow and who has created that cash flow?
Ein Teil der ausländischen Gelder fließe direkt an die Regierung, der größte Teil jedoch gehe an private amerikanische Unternehmen, die in Afghanistan tätig seien, sagt Olofsson.
They do not pay tax in Afghanistan. It means that a lot of the salaries paid go back to United States, of course.
Und diese würden, anders als Nichtregierungsorganisationen, in Afghanistan keine Steuern zahlen. Das Geld fließe in Form von Gehältern zurück in die USA. Am problematischsten seien jedoch jene Aufträge, die von der amerikanischen Armee vergeben würden. Die Armee hat eine Vielzahl von Vertragsnehmern angestellt, um Konvois zu beschützen, die Truppen mit Lebensmitteln zu versorgen, die Toiletten zu säubern, afghanische Sicherheitskräfte zu trainieren oder militärische Geräte instand zu halten. Viele dieser Vertragsnehmer haben Teilaufträge an Untervertragsnehmer ausgelagert. Der Dschungel der Vertragsnehmer und Subvertragsnehmer ist dabei so dicht, dass es ein Ding der Unmöglichkeit ist, die Geldflüsse zu beziffern, geschweige denn, sie zu kontrollieren. Auffallend ist jedoch, dass manch ehemaliger Soldat in diesen Firmen arbeitet und dass man viele Firmen heute in Afghanistan wiederfindet, die bereits im Irak waren, zum Teil unter anderem Namen. Das größte private amerikanische Sicherheitsunternehmen Blackwater ist nur ein Beispiel dafür. Blackwater erlangte zwielichtige Bekanntheit, nachdem Mitarbeiter mehrfach willkürlich irakische Zivilisten erschossen hatten. Heute heißt dieselbe Firma XE Services und arbeitet auch in Afghanistan und Pakistan. Mit Erfolg. In Afghanistan hat die Sicherheitsfirma im vergangenen Jahr einen Auftrag von $120 Millionen vom amerikanischen Verteidigungsministerium bekommen. Die Vertragsnehmer agieren auf dem Kriegsschauplatz Afghanistan nicht nur im rechtsfreien Raum. Durch ihre Sicherheits- und Logistikaufträge seien sie eine wichtige Finanzquelle der Taliban geworden. Viel wichtiger als der Opiumhandel, sagt Wahid Musta, ein Unternehmer und ehemaliger Mitarbeiter der Taliban-Regierung.
Security companies gave money to Taliban to not attack in the convoy, which they escort this convoy from one place to other place.
Die Vertragsnehmer und die Sicherheitsfirmen bezahlten die Taliban, um nicht angegriffen zu werden. Die Kabul-Kandahar-Schnellstraße, die unter anderem für den Truppennachschub befahren werde, sei eine gute Einnahmequelle. Auch jede Firma, die in einem von Taliban kontrollierten Gebiet Wiederaufbau leiste, zahle Geld an die Aufständischen. Denn diese wüssten genau, kriegt ein Auftragnehmer $100,000 für den Bau eines Spitals, sind 20% des Budgets für die Sicherheit vorgesehen. Geld, das die Taliban einforderten. Der Krieg in Afghanistan ist damit längst zu einer Farce verkommen. Der Wiederaufbau zu einem guten Geschäft.
Karin Wenger. Afghanistan ist auch Thema in der Wochensendung International von morgen Samstag um 9 Uhr auf DRS2 und am Sonntag dann um 18.30 Uhr auf DRS1. Damit sind wir am Ende dieser Sendung. Verantwortlich für das Echo der Zeit war Tobias Gasser, für die Nachrichten Thomas Fuchs, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.